Gott schafft Neues, die neue Gerechtigkeit. Wir hören dazu aus dem ersten Kapitel des Römerbriefs die uns sicher sehr bekannten, wahrscheinlich auswendig bekannten Verse 16 und 17. Der Apostel Paulus schreibt: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, bei Ausgrabungen im Kaiserpalast in Rom fand man auch einen Raum, der wahrscheinlich ursprünglich als Schul- und Unterrichtszimmer gedient hatte. Und in eine der Kalkwände, die noch erhalten geblieben waren, dieses Raumes, da war eine Zeichnung mit roher Kinderhand eingeritzt, ein Kreuz. Und an dem Kreuz hing einer mit einer menschlichen Gestalt, aber mit einem Eselskopf. Und drunter stand die Unterschrift: Arxamenos betet seinen Gott an. Da ist etwas von diesem Spott aufbewahrt, der damals die ersten Christen verfolgt hat. Was soll das für ein Gott sein, den diese Christen anbeten? Was soll man mit dem anfangen, was alles von ihm berichtet wird? Es ist ja gewiss nicht viel Staat zu machen, nach unseren menschlichen Maßstäben, mit diesem Jesus, den uns die Bibel verkündigt. Der Apostel Paulus trifft mit seiner Botschaft von dem Kyrios, von dem Herrn aller Herren, Christus, auf ganz andere Herren. Wer waren denn die Herren damals? Wie war die Situation? Die Herren, ja der Herr, das war der Kaiser in Rom, der selber als Gott verehrt wurde, für den der Titel Kyrios, Herr aller Herren, reserviert war. So durfte sich niemand sonst nennen im ganzen Reich. Ihm, diesem Gott Kaiser, wurden Tempel errichtet. Er verfügte über eine unumschränkte Macht, ein riesiges Reich, ein unüberwindliches Heer, das die Völkerschaften im Sturm niederwarf. Ein weltweiter Wirtschaftsboom unter seiner Herrschaft, eine hohe Kultur, ein goldenes Zeitalter, so nannten sie es rückblickend. Und was stand denn dagegen? Was ist denn dieses Evangelium? Wie sahen es denn die Menschen damals? Da wurde ein Wanderprediger in einem abgelegenen Erdenwinkel als Gott bekannt. Ein anmaßender Wanderprediger, der sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Ein politischer Aufrührer, so erschien er vielen kleinsten Kalibers. Ein Gescheiterter letztlich. Von den eigenen Leuten war er an die Römer ausgeliefert worden und ein für alle Mal als Gotteslästerer abgestempelt worden. Man hatte ihn gehängt unter schimpflichsten Umständen. Wen beten denn die Christen da an? Wo ist denn dem seine Macht? Wo sind seine Heere? Wo ist sein Einfluss? Wo ist seine Gewalt? Das alles steckt in diesem kurzen Bild, dieses, der dort am Kreuz hängt mit seinem Eselskopf. Der Jesus ohne Macht und ohne Einfluss und ohne Gewalt und ohne Reich, nach menschlichen Maßstäben gemessen. sind wir denn heute besser dran als christliche Gemeinde? Sind wir denn heute, die wir uns zu diesem Jesus halten, besser dran und können etwas vorweisen, wenn wir es gegen die Maßstäbe, die in dieser Welt doch letztlich zählen, einmal vergleichen? Die Leistung zählt, was einer kann, was er bringt, was er fertig bringt. Und das Evangelium ruft die Versager, die nichts können, die Armen, die Elenden, die Mühseligen, die Beladenen. Die Weltkatastrophe droht, diese ganze Welt droht unterzugehen, so rufen sie es aus. Und wir verkündigen und sehnen uns nach dem Reich Gottes. Die Wirtschaft lahmt und Jesus preist die Armen selig. Das Machtringen zwischen den gewaltigen Blöcken in dieser Welt nimmt ungeahnte Ausmaße an. Wer wird sich denn behaupten? Und Jesus sagt, wer unter euch will Herr sein, der soll Diener sein. Er ruft zum Dienst, zur Hingabe und zur Selbstaufgabe. Was hat er denn zu sagen, wirklich zu den drängenden Problemen dieser Welt? So wird oft heute gefragt, ihr weicht doch in allem aus. Sei doch still. Sind wir Christen denn ganz persönlich in unserem Leben besser dran? Was haben wir denn vorzuweisen mit Jesus? Ich denke immer wieder an dieses Mädchen im Religionsunterricht, das einmal spontan gesagt hatte, Herr Pfarrer, ich wüsste ein ganz gutes Mittel, wie alle Kirchen überfüllt wären. Hat mich natürlich sehr interessiert. An solch einem Mittel wären wir alle interessiert. Und ich fragte, ja was denn? Was wäre denn das? Und sie hat gesagt, es müsste einfach so sein, dass Gott die, die Christen sind, in allem beschützt. Dass die nicht mehr krank werden. Dass die immer genug Geld haben. Dass da kein Unglück an die kommt. Was denken Sie, wie bald alle Christen wären? Das glaube ich auch. Das wäre ein Rezept. Aber dann wäre Gott zu einer Art Oberversicherung gemacht. Dann wäre das alles völlig verändert. Sind wir Christen denn besser dran? Können wir denn etwas vorweisen? Auch Christen werden krank. Auch Christen bekommen Krebs. Auch Christen haben Unfälle. Auch und gerade Christen gehen durchs Leiden. An dem zeigt sich es nicht. Gott ist gar nicht interessiert dran. Darf ich es einmal so scharf und hart sagen? Dein Leben glücklich zu machen, in dem, wie du dir's vorstellst. Weißt du, was Gott will? Gott will dich retten vom ewigen Tod. Gott lässt sich nicht einfügen in unsere Glücks- und Machtvorstellungen. Er stellt im Grunde eine ganz andere Frage. Er stellt die Frage nach dem tiefsten Schaden bei Menschen. Er stellt die Frage und greift dort an, wo es im tiefsten sitzt. Wenn hier heißen, der Apostel es bezeugt, das Wort Gottes, das Evangelium ist eine Kraft, eine Dynamis, ein Dynamit. Was ist denn diese Kraft? Was ist die Kraft des Evangeliums? Die Kraft des Evangeliums ist zunächst gar nicht, dass es deine Wünsche erfüllt. Die Kraft des Evangeliums ist es nicht, dass es dein Leben glücklich machen will. Das ist alles oberflächlich. Die Kraft des Evangeliums ist zunächst eine aufdeckende Kraft. Brüder und Schwestern, und das tut weh. Das, was sonst niemand und nichts kann, dass wir uns einmal selber sehen, wie wir sind. Das ist die Kraft des Evangeliums. Es reißt alle Schleier weg, die wir über unser eigenes Leben gelegt haben. Es deckt auf, wer wir sind und wie wir sind und gibt eine eindeutige und klare Antwort, der Mensch normalerweise nicht standhalten kann. Die Antwort heißt nämlich, ich bin ein verlorener und verdammter Sünder. Wer sagt denn das? Man hört's tausendfach anders. Wie sagt der natürliche Mensch, so begegnet seinem beim Hausbesuch, oh Herr Pfarrer, so gut wie die Kirchsprenger bin ich immer noch. Natürlich, natürlich, das ist nicht der Unterschied zwischen den Christen, die unter das Wort Gottes gehen und den anderen, die meinen, sie brauchen das nicht, die sich wehren, dass die einen, die Christen, schon sündlos und heilige wären, dass man es denen von 100 Metern ansieht, Achtung, Gehweg frei machen, jetzt kommt ein Heiliger, und dass die anderen die Erzlumpen wären. Nein, Sünder sind wir alle, der Unterschied liegt an einer ganz anderen Stelle. Dass Leute, die diese Kraft des Evangeliums an sich erfahren haben, dass die das wissen und zugeben, ich bin ein Sünder. Das ist die Kraft. Dass sie das aussprechen können, sich selber erkennen können im Licht Gottes. Das kann der natürliche Mensch nicht. Der deckt immer zu, ganz grundsätzlich zu. Das Evangelium, die Kraft des Evangeliums ist eine aufdeckende Kraft. Das Wort Gottes deckt auf. Ist nicht harmlos. Ist nicht harmlos, das Evangelium zu hören. Denn das Wort Gottes zieht über vielem, wo du den Schleier des Vergessens gebreitet hast, wo du verdrängst, wo du tausend und eine Entschuldigung gefunden hast, diese Schleier zieht es weg. Es war mir sehr eindrücklich vor einigen Jahren, da war Röntgenreihenuntersuchung im Kreis Böblingen. Da kriegt man ja dann diese Karte, da steht drauf, wann und wo man sich einzufinden hat und dann wird man da durchgeschleust und durchleuchtet im Röntgenapparat. Da stand nachher in der Zeitung über 100 Fälle von einer beginnenden Krankheit wurden bei dieser Aktion entdeckt. Das waren Leute, die fühlten sich kerngesund. Die hätten keinen Gedanken dran verschwendet, dass sie irgendwie krank wären. Und jetzt kamen diese Röntgenstrahlen und haben das gezeigt. Da sitzt ein Schatten, da beginnt eine Krankheit. Leute, es ist gefährlich, unter das Wort Gottes zu gehen, denn dieses Wort dringt durch. Das deckt in deinem Leben auf, das zieht den Schleier weg, das zeigt dir deinen Grundschaden. Der Kraft des Wortes Gottes standzuhalten, das heißt zunächst einmal, mich als solch einen zu erkennen, der wirklich ein Sünder ist. Ja, die Bibel, das Evangelium hat es tatsächlich mit der Sünde zu tun. Das ist Betrug, das ist tiefster Betrug und unsere Kirche macht sich heute schuldig in vielfacher Weise an dieser Stelle, dass immer von der Liebe Gottes geredet wird, wie wenn die Liebe Gottes alles zudecken würde. Die Liebe Gottes ist eine aufdeckende Liebe. Wer das Evangelium verkündigt, ohne dass er von dem redet, dass Gott die Sünde hasst, der betrügt. Wer von der Rettung redet und das Gericht verschweigt, der macht sich tief schuldig. Wer von der Kraft des Wortes Gottes reden will, der muss davon reden, dass das Wort Gottes Sünde beim Namen nennt. dass es uns alle unsere Auswege verstellt. Darf ich so persönlich sagen, gell, das weißt du. Das merkst du auch immer wieder. In vielen Bibelstunden, Predigten, in euren Jugendabend und den Andachten, ihr merkt, wie Gottes Geist dieses Werk an euch tut. Das ist seine erste Kraft, die im Wort drin liegt, dass er euch zeigt, wo du schuldig bist. Und nun decken wir zu. Nun decken wir zu. Das wäre so, wie wenn nun einer, der erfährt nach dieser Röntgenuntersuchung, hör mal, bei dir sitzt ein Schatten auf der Lunge, wie wenn er sagt, das ist doch mir egal, das glaube ich nicht. Da war in eurem Apparat ein Fehler. Es ist gefährlich, diese Kraft des Evangeliums abzubiegen und zuzudecken, wo Gottes Wort aufdeckt. Wisst ihr, was das Evangelium heute hineinsagt in unsere Welt, in unsere Zeit, in unser Volk? Da hat es eine aufdeckende Kraft. Darf ich so direkt sagen, ich habe manches Mal Furcht davor, dass wir hier schon ganz vergeblich miteinander uns versammeln. Ich habe Furcht, dass über unserem Volk ein Bann von Gott herliegt, dass wir längst unter seinem Zorn stehen. Was unter uns geschieht, ist mit dieser dürren Zahl zu sagen, und sie ist wahrscheinlich noch zu niedrig gegriffen, dass jährlich unter uns in unserem Volk 500.000 Abtreibungen geschehen. Das muss man beim Namen nennen. Das kann man nicht zudecken. Da laden wir als Volk Schuld auf uns und es wird uns der Zorn Gottes treffen, wenn wir hier zudecken. Das ist die Kraft des Evangeliums, dass es uns hier keinen Ausweg lässt, dass wir uns so oder so entschuldigen. Auch dir ganz persönlich nicht. Das Evangelium ist eine Dynamitkraft, die unsere Rechtfertigungsversuche, unsere Mauern, unsere Decken aufsprengt und uns zeigt, wer wir sind. Wir werden morgen Abend anhand von Römer 1 ab Vers 18 über das noch einmal ganz ausführlich zu reden haben, was das heißt, ein Sünder zu sein, wo wir überall zudecken. Jetzt geht's uns aber um das eine. Es gibt kein Jesusbekenntnis, es gibt keine Nachfolge Jesu Christi, es gibt kein Leben mit Gott, ohne dass wir zu diesem Eingeständnis kommen, ich bin ein Sünder. Und hier schalten viele ab, viele, und weichen aus und haben deshalb nur den Anschein, als ob sie Christen wären. Christ sein ohne Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis, das ist eine ganz fade, oberflächliche Sache. Ich war ja Pfarrer in Holzgerlingen. Holzgerlingen ist ein Schreinerdorf. Früher gab es, so wurde erzählt, mehr als 100 Schreinereien. Heute sind es immer noch so 20, 30. Da hat mich einmal so ein Schreinermeister mitgenommen in sein Furnierlager. Und ich habe immer gedacht, also Furnier, das ist so, da wird ein Schrank gemacht und dann werden da so Eichenbretter drauf genagelt. An ein Furnier, das ist hauchdünn. Wenn man das an eine Lampe hält, kann man da durchschauen. Da sieht dieses Möbelstück aus wie ein massiver, echter, guter Eichenschrank. Und dann kommt der Kleine mit dem Taschenmesser und bohrt ein bisschen dran und dann rieselt das Sägemehl. Nur furniert! Wie viele Christen sind nur furniert? hauchdünne christliche Schicht drauf. Dann kommt ein wenig von etwas, wo du nicht willst, und dann rieselt der Segen. Dann ist Gott schuldig. Seht ihr, daran zeigt sich das. Nur verniert und hinter diesem hauchdünnen Furnier, da verberge ich meine ganze Schuld und Sünde und lass die nicht heraus, darf ich einmal ganz direkt fragen, ohne jede Umschweife. Wann hast du das letzte Mal deine Sünde bekannt? Wann? Wir sagen immer, die Katholischen gehen zur Beichte, das haben die Evangelischen nicht nötig. Was für ein Blödsinn, was für ein Betrug. Ohne das Bekenntnis der Sünde gibt es kein Wachstum im Glauben. Gell, im Mittelalter, da hatte man eine einfache Methode für die Gefangenen, für die Kriminellen. Wer eine Straftat begangen hatte, die kamen nicht alle ins Gefängnis, nur die ganz schweren Fälle, sondern die anderen, die wurden zu Zwangsarbeit verurteilt. Und damit sie nicht weglaufen konnten, hat man an einen Fuß eine Kette geschmiedet mit einer schweren Eisenkugel dran. Jetzt konnten sie nicht mehr Jogging machen, die waren gelähmt. Da ging es nur noch Schrittchen um Schrittchen. Die konnten nicht mehr weglaufen. So viele Christen gleichen diesen Gefangenen. Die sind keine Nachfolger mehr, sondern im besten Fall Nachschleicher. Ganz langsam. Sie tragen ihre Schuld mit sich. Ihre Schuld. Sie wissen um ihre Sünde und sie geben sie nicht her. Brüder und Schwestern, die Kraft des Evangeliums ist aufdeckend. Der Herr zeigt dir, wo dein Leben nicht in Ordnung ist. Dann deck du nicht zu. Du sehnst dich nach Fülle. Du sehnst dich nach Wachstum. Du sehnst dich wieder nach einem Brennen für Jesus. Dann gib deine Sünde her. Dann gib sie her. Dann sprich sie aus vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen. Damit Befreiung. Wieder nachfolgen, nachlaufen hinter Jesus geschehen kann. Halt dieser Wirkung, dieser Kraftwirkung des Evangeliums stand und gib das raus und gib das zu, sonst bewegt sich nichts mehr. Sonst stirbt der Glaube ab. Zweitens, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Das Evangelium ist Rettungskraft. Eine Kraft Gottes, die das selig macht, die rettet. Bei dieser Frage um die Rettung eines Menschen, da geht es nicht um eine Theorie, sondern da geht es um die schlichte Frage, verloren oder gerettet. Um das geht es. Das wäre schlimm, wenn das Evangelium nur aufdeckende Kraft entfalten würde. Wenn das Wort Gottes mich so darstellt, wie ich bin, wer könnte dem standhalten? Wenn es jetzt nicht weiterginge, das wäre so schlimm, wie wenn einer zum Arzt kommt und er sagt, da sind Sie krank, diese Krankheit ist, auf Wiedersehen, jetzt gehen Sie heim und suchen es halt zu tragen. Er will doch Heilung anbieten. Das ist die zweite Wirkkraft des Evangeliums. Es will retten, es macht heil. Aber dazu muss ich mir erst diese Diagnose gefallen lassen, muss ich zugeben, dass ich ein Kranker bin. Dann erst kann die Heilung beginnen. Das Evangelium ist Rettungskraft. Es geht in der Bibel Zeile um Zeile, Satz um Satz, um die eine Frage: Wie kann diese Vernichtungslinie der Sünde in unserem Leben gestoppt werden? Und die Antwort heißt: nur dadurch, dass du dich hinter Jesus stellst, dass du zum Nachfolger wirst, denn er hat das gestoppt. Die Strafe liegt auf ihm. Das, was ich verdient hätte, das hat er auf sich genommen. Das ist die Rettung. Es geht um keinen Denk- oder Gefühlsvorgang, sondern um ein Geschehen. Gott hat nicht umgedacht. Wenn es um die Frage, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott geht, sodass er gesagt hätte, jetzt drücke ich halt beide Augen zu, sondern Gott hat umgehandelt. Darf ich es in diesem Bild sagen? Er hat seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt hineingeschickt, und diese Welt ist voll von den Minen der Sünde und des Verderbens. Und jetzt hat Jesus einen Weg gebahnt dadurch, hat Mine um Mine entschärft und sagt: Wer jetzt hinter mir hergeht, der kommt durch, der ist gerettet. Und als er an diese letzte große Mine kam, die Mine des Todes, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich draufgestellt und hat sich von ihr zerreißen lassen, damit wir nicht mehr zerrissen werden. Das ist das Werk Jesu. Ganz kriegerisch gesagt, denn es war ein Krieg. Es war ein Angriffskrieg gegen die vernichtende Macht der Sünde. Und Jesus hat ihn gewonnen. Wir haben alle Zusage. Wer hinter ihm hergeht, der hat die Rettung, der hat das ewige Leben. Er hat nicht die Zusage. In seinem Leben ist alles Glück nach menschlichen Maßstäben, sondern er hat diese Zusage: Er wird durchgebracht ins ewige Leben. Das ist die Rettungskraft des biblischen Wortes. Jesus hat die Vernichtungskraft der Sünde und des Todes unschädlich gemacht. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das heißt nun, ich kann kommen, wie ich bin. Kommen, wie ich bin. Und zu meinem Vater sagen: Sieh nicht mich an. Nun sieh deinen Sohn für mich an. Ich brauche überhaupt nicht mehr zu spielen. Mir ist diese kleine Geschichte ganz arg eindrücklich geblieben. Sie ist fast zum Lachen und doch enthält sie einen tiefen Ernst. Da hätte ein anonymer Mensch in Schweden an 10 prominente Leute einen Brief geschrieben. Und da stand nur der eine Satz drin: Fliehen Sie, es ist alles entdeckt. Und von diesen 10 seien 4 spurlos untergetaucht. Mensch, wenn du einen Brief oder ich so einen Brief bekommen würdest: Flieh, es ist alles entdeckt. Könntest du sagen: Hat er spinnt? Der spinnt, bei mir kann man alles entdecken. Bei mir kann man alles sehen. Da kann jeder alles wissen, denn ich bin mit Gott und Menschen in Ordnung. Das heißt Gerechtigkeit. Das schenkt uns Jesus. Oder wie ist das in deinem Leben? Wo ist denn das? Wo sind diese verborgenen Abgründe, wo niemand reinschauen darf? Wo du nicht einmal selber reinschaust? Wo hast du zugedeckt, wo Gott aufdecken will? Wo frisst diese zermagende Krankheit der Sünde und ihrer Folgen an dir und du lässt nicht heraus, so kannst du anders nicht heil werden. Das muss genannt werden. Gerechtigkeit Gottes, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das heißt nichts anderes als, ich bin ein Gesunder geworden. Ich bin zum Glauben gekommen. Ich berge mich bei Jesus. Ich kann alle Selbstheilungsversuche aufgeben. Weil das ist die umwandelnde Kraft des Evangeliums. Aufdecken und zurechtbringen. Aber beides gehört zusammen. Das Evangelium ist keine Zwangseligmachung. Es gibt keine Dampfwalze der Gnade, wo alle plattgewalzt werden, ob sie wollen oder nicht, und in den Himmel reingeschoben. Sondern du wirst gefragt. Du wirst gefragt. Und das tut weh an dieser Stelle. Wo du gefragt wirst, bist du bereit, deine Sünde herzugeben. Nur so ist Rettung möglich. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Wir haben wirklich nicht viel vorzuweisen, was andere Menschen beeindruckt. Ganz gewiss nicht. Aber wir haben eines zu sagen, Leute, im Wort Gottes, da liegt diese tiefste Kraft drin, dass sie ein Leben, das völlig kaputt zu gehen droht, neu macht. Neu macht. Wir werden an den nächsten Abenden ab morgen für unsere Missionsarbeit in Indien opfern. Vor 10 Jahren hat es dort begonnen. Das war ein Mann, ein indischer Christ, auch in Indien gibt es Namenschristen. Die sind schon viel länger Christen als wir hier in Deutschland. Nachweislich schon im 2. Jahrhundert nach Christus ist das Evangelium dort nach Indien gekommen und hat Fuß gefasst. Und in Südindien gibt es christliche Kirchen. Und dieser Mann, der Christ war, er war schon 65 Jahre alt. Er hat auch seine Kinder christlich erzogen, hat zu einer Kirche gehört, auch immer geopfert und gespendet. Und dann wurde er krank, todkrank. Er war ein reicher Fabrikant. Und dann haben die Ärzte, die um sein Bett standen, gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Und er hat mir dann erzählt, ich habe ihn damals getroffen in Indien, da lag ich nun da und merkte, jetzt sterbe ich. Und dann habe ich mich gefragt, und was habe ich je für Jesus getan? Und dann habe ich gesagt, Herr, schenk mir noch einige Jahre. Ich will ganz für dich jetzt da sein. Für jeden Tag, den du mir gibst. Und Gott hat an ihm das Wunder getan. Und hat ihn gesund gemacht. Und er hat sein Gelübde eingelöst. Hat alles, was er hatte, aufgegeben. Und hat eine Missionsarbeit im Dschungel Südindiens begonnen. Dort wurden damals gerade Menschen entdeckt. Man muss sagen, entdeckt. Die lebten auf der Stufe von Steinzeitleuten. Als ich das erste Mal mit ihm zusammen dort war, ein Jahr später, nach Beginn der Arbeit, da sind die Leute schreiend vor mir geflohen. Die hatten noch nie einen Weißen gesehen. Nachher kamen sie ganz zögernd und haben da die Haut und die Haare angefasst, ob das abfärbt. War wie ein Weltwunder für sie. Übrigens nur in Klammern gesagt, entdeckt wurden die Leute dadurch, dass die Sowjetunion für die indische Regierung einen Staudamm und ein Elektrizitätswerk dort drin baute. Und da mussten sie eine Straße hineinbauen. Wenn wir also heute in unser Missionsgebiet fahren, fahren wir auf den Straßen, die die Russen gebaut haben. Unsere Bibelschule und unsere Kinderheime dort in dem Gebiet und teilweise auch unsere Kirchen sind Wohnungen, frühere Wohnungen russischer Ingenieure, die inzwischen wieder zurückgekehrt sind. So kann Gott auch handeln. Und dann hat dieser Mann begonnen im Gehorsam gegen Gott und hat das Evangelium ausgerufen. Und das hat Menschen getroffen und verändert. Das hat dieses ganze Gebiet in allen Bereichen verändert. Brüder und Schwestern, das Wort Gottes ist eine Kraft. Das hat dort Menschen aus ihren Ängsten, aus ihrer Steinzeitkultur, aus ihrem finstersten Heidentum herausgerissen und zu Zeugen Jesu Christi gemacht. Ich habe das miterlebt in den vergangenen 10 Jahren. Ich war immer wieder dort bei unserer Arbeit und das hat mich im Tiefsten gepackt. Das Evangelium ist eine Kraft. Es kann Menschen ja ganze Verhältnisse, ganze Länder umändern. Das ist die dritte Wirkung des Evangeliums. Es deckt auf, es heilt und es bringt zurecht. Es bringt zurecht. Das Wort Gottes ist eine Kraft. Mensch, das ändert wirklich das, was bei uns verfahren ist. Gott macht neu durch sein Wort. Da lebst du in solchen Beziehungen, bist vielleicht schon viele Jahre verheiratet und doch ist zwischen euch alles erstorben. Ihr bleibt nur noch aus Gewohnheit zusammen. Aber beide sehnt ihr euch im Tiefsten danach, dass doch wieder sich das ändern möge, das Leben entstehen möge, dass es wieder pulsiert. Ich weiß einen Weg. Und dieser Weg ist, dass ihr euch beide wieder diesem Wort öffnet. Diesem Wort öffnet. Das Wort Gottes ändert uns und macht uns neu. Das durchbricht unsere eisernen Gewohnheiten. Es gibt für einen Christen keinen schlimmeren, resignierenderen Satz als diesen. So bin ich halt. Nein, nicht so bin ich halt, sondern ich will mich ausstrecken danach und öffnen diesem Wort, dass es mich verändern kann, dass es mich umgestaltet. Darf ich das ganz persönlich noch einmal bezeugen? Ich möchte das ganz ungeniert an dieser Stelle tun. Ich habe auch für mich an vielen Punkten auch meines geistlichen Lebens gedacht, ja nun, das sind Entwicklungen abgeschlossen, so bin ich halt, so muss man mich nehmen. Dann hat mich Gott aufgebrochen in dieser Begegnung mit den Christen in der Bewährung dort in der Sowjetunion. Ich sage es noch einmal, die Umwandlung und der Aufbruch erfolgt an dieser Stelle, wo wir wieder anfangen zu beten. Wo wir anfangen zu beten. Wo das zu einer Bitte in unserem Leben wird, Herr, ich will nicht mehr das tun, was mich treibt. Ich will, dass mein Wille mit deinem Willen in Übereinstimmung kommt. Ich will nicht mehr dieser christlich Furnierte sein. Ich will echt werden bis in den Kern hinein. Wo wir anfangen zu bitten, da greift er ein und ändert unser Leben. Ich habe die Erfahrung gemacht, das kommt so, dass wenn ich dann anfange zu beten, dann muss ich meine Bibel holen und anfangen über der Bibel zu beten. Die Bibel ist im Grund ein Redebuch mit Gott zunächst einmal, dass ich mich hineinnehmen lasse in dieses sein Wort, wo er mich anredet und ihn aus diesem Wort heraus anrufe. Es geht um keine Willensentschlüsse, es geht um keine Vorsätze, es geht um keine Organisation, sondern es geht um das, dass das, was in dir ist, wo du dich schon längst sehnst danach, dass diese Kraft des Evangeliums sich wieder entfaltet an dir und aus dir, dass du das vor Gott aussprichst. Und er wird's tun. Willst du wirklich neu werden? Sollen die Verhältnisse neu werden, in denen du so festgefahren stehst, wo du meinst, das ist nun schon Jahre und Jahrzehnte so, das kann man nicht mehr ändern. Doch, das kann man. Das Evangelium ist eine Kraft, das bricht auf. Wenn eines dazugehört, dann allein das, dass du einmal alle deine Bemühungen einstellst und dass du nur noch eines tust, dass du das aussprichst, diese Sehnsucht vor Gott. Herr, ich möchte einer werden, wo nicht nur das von mir drauf ist. Ich möchte einer werden, der wirklich unter dieser deiner Kraft lebt und von dir gebraucht wird und andere mit hineinziehen kann. Es gibt unter uns viel Schämen des Evangeliums. Ja, man muss sich schämen, wenn man selber diese Kraft an sich nicht erlebt. Dann muss man sich schämen. Dann muss man sagen, ja, ich glaube das, aber letztlich ist doch so, ich weiß nicht, ob das etwas nützt. Ich halte mich halt dran, aber bei mir bleibt's eigentlich alles so, wie es ist. Du kannst nichts sagen, du kannst nicht zum Lob kommen, du kannst nicht die Fülle in Jesus haben, wenn du nur verniert bist, wenn du selber diesen Kraftfluss des Evangeliums nicht erlebst. Wenn du nur immer davon redest. Wenn du nicht vom Tod zum Leben durchgedrungen bist. Das Wort Gottes ist Rettungskraft. Umwandlungskraft für unser hart gewordenes Herz. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Brüder und Schwestern, das ist nicht nur, wie viele sagen, eine Vertröstung, sondern das vollzieht sich jetzt und hier. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Frau vor einigen Monaten. Ich hatte bei ihr das Buch gesehen, Problemloser Selbstmord oder wie das heißt. Da gibt es ein Buch in Frankreich, zum ersten Mal erschienen, jetzt auch ins Deutsche übersetzt, über die beste Methode, sich umzubringen. Das hatte ich bei ihr gesehen. Ich habe sie darauf angesprochen und sie hat ganz klar gesagt, ja, mir stinkt jeder Tag. Das Einzige, was mich abhält, mit meinem Leben Schluss zu machen, ist, dass ich feig bin. Ich bin feig. Aber mir stinkt schon morgens, wenn ich die Augen aufmache. Was hat das alles für einen Sinn? Und dann hat sie mich direkt gefragt und hat gesagt, du bist Pfarrer? Was habt ihr Christen anderes? Wenn ihr ganz ehrlich seid, dann müsst ihr doch genauso sagen. Das ist eigentlich alles sinnlos. Ihr überspielt's nur. Und ihr sagt, später einmal wird alles besser. Das interessiert mich nicht. Jetzt müsste das sein. Ich habe ihr genauso klar antworten können. Brüder und Schwestern, das ist das Wunder des Evangeliums. Ich konnte ihr sagen, weißt du, es ist nicht so, dass ich jeden Tag himmelhoch jauchzend laufe. Bei mir kommt vieles drein in meinen Tagen, wo mir nicht schmeckt, wo ich drunter leide, wo ich es gern ganz anders hätte, Aber eines hat sich bei mir ganz entscheidend geändert. Völlig verändert, seit ich Jesus kenne. Und das ist, dass ich mich freue über jeden Tag, dass ich im Tiefsten geborgen bin. Dass mir nichts mehr im Letzten die Gewissheit nehmen kann, ich bin ein Geretteter. Das hat sich geändert. In Holzgerlingen gab es einmal ein Gericht, ich war noch nicht lange dort. Da haben mich Eltern von den Konfirmanden angerufen und ganz besorgt gefragt, Herr Pfarrer, da haben doch unsere Kinder sicher was falsch verstanden. Die sind heimgekommen und haben gesagt, der Pfarrer plant einen Bankraub. Haben Sie das wirklich vor? Da haben die Kinder doch sicher das missverstanden. Ich musste lachen. Ich hatte folgendermaßen gesagt. Die Konfirmanden haben gesagt, ist doch überhaupt nichts dran an der Bibel und dem Allem. Dann habe ich gesagt, wenn ich dieser Überzeugung wäre, so wie ihr, dann finde ich das ganz arg blöd, dass ihr euch trotzdem damit beschäftigt. Wisst ihr, was ich täte? Wenn ich genau wüsste, mit dem Tod ist alles aus und Gott gibt's nicht und das mit der Bibel ist alles Betrug, dann würde ich mal 2 Jahre ein Ding ausklügeln, wo ich einige Millionen ernten kann. Und dann würde ich da losschlagen und würde das Geld einsacken. Und dann würde ich abhauen und dann würde ich das verpassen. Alles andere wäre dann blöd. Man muss einmal die Konsequenz durchdenken. Jetzt muss man auch anders herum denken. Gibt's irgendein Angebot auf dieser Welt, das mich verlocken könnte, Jesus abzusagen? Gibt's das? Oder ist es wirklich so geworden bei dir, dass du diesen Vers, den wir so oft singen, dass du den aus vollem Herzen mitsingen kannst? Meinen Jesum lasse ich nicht. Da geht's um die Kraft des Evangeliums. Hast du das erlebt? Lebst du aus dieser Kraft? Das ist die Frage. Oder ist das nur verniert? Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft. Liefere dich dieser Kraft aus, so wird dein Leben neu. Durch das schafft Gott Neues. Amen.